BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 17: Finanzminister Markus Martebauer und Gemeindebundpräsident Johannes Pressl über Finanzen im Spannungsfeld zwischen Sparen und Gestalten. In dieser Sonderfolge wird der Gemeindebund-Podcast Amtsgeheimnisse ausgestrahlt.
Herzlich willkommen bei Amtsgeheimnisse, der Gemeindebund-Podcast. In jeder Folge nimmt euch Gemeindebundpräsident Johannes Pressl persönlich mit auf eine Reise durch die vielseitige Welt der österreichischen Gemeinden. Johannes Pressl ist selbst seit vielen Jahren Bürgermeister der Gemeinde Adergar im Bezirk Amstetten und seit Februar 2024 Präsident des österreichischen Gemeindebundes. Von Herausforderungen, Erfolgen bis hin zu spannenden Geschichten. Amtsgeheimnisse bietet euch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der österreichischen Gemeinden. Bleibt dran und entdeckt mit uns die Geheimnisse und Besonderheiten des kommunalen Lebens in Österreich. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Amtsgeheimnisse-Podcasts des österreichischen Gemeindebunds. Und ich freue mich heute ganz besonders, den Herrn Finanzminister Markus Martebauer als Gast zu haben. Herzlich willkommen.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Herr Finanzminister, wir haben ja eine intensive Beziehung. Die Finanzen der Gemeinden, der Länder, des Bundes, Stabilitätspakt, Reformpartnerschaft, Doppelbudget. Aber bevor wir zu all diesen Dingen kommen, ich habe in Ihrem Lebenslauf festgestellt, dass da die Stadt Uppsala in Schweden Ihr Ausgangspunkt ist. Für uns ist das auch manchmal Uppsala ein umgangssprachliches Wort. Was hat es mit dieser Herkunft auf sich?
Ich bin 1965 geboren und in den 60er Jahren war es so, dass viele Österreicherinnen und Österreicher nach Schweden zum Geldverdienen gegangen sind. Vor allem Facharbeitskräfte waren ja gesucht und mein Vater hat Maschinenschlosser gelernt und meine Mutter Schneiderin. Und die haben sich dann entschieden, nach Ende der Lehre oben Geld zu verdienen. Die Familiensaga sagt, dass man dreimal so viel verdient hat als Facharbeiter oder Facharbeiterin wie in Österreich. Und das war einfach der Plan. Die sind dann länger sozusagen geblieben, einige Jahre lang. Und deshalb bin ich in Schweden auf die Welt gekommen. Aber daraus hat sie eine gewisse emotionale Verbindung ergeben, aber auch eine wissenschaftliche, weil ich eigentlich viel zu schwedischen Wohlfahrtsstaat als Vorbild für Österreich und wie kann man sozusagen auch Finanzpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik gestalten. Und deshalb kenne ich mich in schwedischen Verhältnissen ganz gut aus, war mit meiner Familie auch sehr oft dann auf Urlaub in Schweden. Also ich fühle mich noch immer sozusagen als Achtelschwede oder wie auch immer.
Also Uppsala ist die Herkunft und ist kein Hoppala gewesen. Aber es ist ja der Lebensweg dann durchaus spannend weitergegangen. Wir werden wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Sie haben Volkswirtschaft studiert, waren Vizepräsident des Fiskalrates, lange Zeit im WIFO, Konjunkturreferent, Universitätsassistent, also verschiedene wirtschaftspolitische Laufbahnen. Aber in letzter Zeit hat Ihnen das Leben auch hereingespielt und Sie sind sehr offen auch an die Öffentlichkeit mit einer Krebserkrankung gegangen. Wie ist das so als Politiker? Stülpt man da sein Inneres nach außen? Muss man das tun? Wie arbeitet man damit?
Zunächst, ich meine, wenn an dieses Schicksal ereilt, einer Krebserkrankung, muss man persönlich damit umgehen. Es ist so, wie es ist. Also muss man da durch sozusagen. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich in diesen Therapieprozess hineingegangen. Es ist natürlich noch einmal was anderes, wenn man in der Öffentlichkeit steht, und ich habe mit meinem Team sehr genau überlegt, wie wir damit umgehen. Mir war es zunächst wichtig, das Budget fertig zu machen. Also ich habe ja mit der Therapie begonnen sozusagen. Am Freitag ist das Budget beschlossen worden und am Montag bin ich dann im AKH gewesen. Und die Öffentlichkeit muss in irgendeiner Weise informiert werden. Aber für mich oder für uns war eigentlich darüber hinaus noch wichtig, dass man das auch sichtbar macht. Es trifft so viele Leute. Hunderttausende Leute in Österreich haben Krebserkrankungen, sind beeinträchtigt dann in ihrem persönlichen Leben, aber auch im beruflichen Fortkommen. Und darum ist, glaube ich, wichtig, das Beispiel damit zu geben, dass man offensiv damit umgehen kann, dass man sich auch was erwarten kann von der Öffentlichkeit sozusagen an Schutz und an Unterstützung, gerade auch des Gesundheitssystems. Aber ich empfinde es eigentlich nicht als in irgendeiner Form als Schwäche. Das ist ein Schicksal, das uns ereilt hat und man muss damit umgehen. Aber mir ist schon auch klar geworden, wenn man im österreichischen Gesundheitssystem ist, wie stolz wir eigentlich auf dieses Gesundheitssystem sein können. Also solche Krebserkrankungen in meinem Fall, das Lymphom ist sozusagen für die Spezialisten und Spezialistinnen eher eine kleinere Sache. Das dauert, wenn alles gut geht, ein paar Monate, aber das produziert Kosten zigtausende Euro und Krebserkrankungen, die länger andauern, noch viel mehr und niemand könnte sich das wahrscheinlich privat leisten. Und wir sehen, wie toll unser Gesundheitssystem ist, dass sozusagen die besten medizinischen Leistungen für alle zur Verfügung stellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit in den USA. Leute, die Operationen haben, schlafen dann unter der Brücke, wenn alles schlecht geht. Und in vielen anderen europäischen Ländern ist es auch eingeschränkt. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem. Wir müssen schauen, dass wir es verbessern. Aber da erkennt man wieder sozusagen den Wert des Gemeinsamen. Weil das ist ein gemeinsames öffentliches Gesundheitssystem und das bietet Spitzenmedizin für alle. Und da weiß man, was man auch zu verteidigen hat, wenn man es dann persönlich erfährt.
Wir werden noch über die Finanzierung dieser Struktur heute sicherlich auch reden. Wir wissen auch, dass wir hier hohe und höchste Qualität haben, aber am Ende des Tages, wie Sie gesagt haben, muss man es auch immer wieder weiterentwickeln, damit es auch leistbar und machbar ist. Vielleicht noch einmal zurück zu dieser Erkrankung. Vor einiger Zeit ist hier ein Bürgermeisterkollege gesessen, Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung, und deswegen war es mir auch wichtig, zum Einstieg das anzusprechen. Wir haben ganz offen darüber gesprochen, auch was das für ein Amt heißt, wie sehr es akzeptiert wird, und ich bin auch der Meinung, dass es genau auch diese Beispiele braucht, dass man ein Arbeitsleben, auch eine Erkrankung, auch diese Rücksichtnahme, die erforderlich ist, auch gut unter einen Hut bringen kann und dass es da auch Beispiele braucht, weil das gesellschaftlich auch funktionieren kann. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Es geht mir durchaus gut und ich glaube, das ist eben sozusagen der Beispielcharakter und wenn man so will, ein bisschen der Vorbildcharakter, wenn man das öffentlich macht, dass sich andere auch ermutigt sehen sollen zu sagen, okay, diese Krankheit habe ich jetzt, ich möchte aber mein Leben weiterführen, ich möchte meinen Beruf weiter ausüben und es ist eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung dafür, auch zu sorgen, dass das möglich ist. Es ist in der Spitzenpolitik vielleicht eingeschränkt. Mir kommt halt zugute, dass die Therapie sozusagen jetzt im Sommer ist, wo wir das Budget hinter uns haben. Es ist alles ein bisschen leichter zu organisieren. Aber ich meine, wir haben uns ja alle sozusagen umgestellt auf neue Herausforderungen. Ich war jahrzehntelang in der Wissenschaft. Politik ist für mich in dem Sinn seit anderthalb Jahren ganz was Neues. Ich meine, Ihnen wird es vielleicht ähnlich gegangen sein. Sie waren ein sehr erfolgreicher Bürgermeister und jetzt müssen Sie als Gemeindebundpräsident sozusagen auf der Bundesebene mitspielen und haben dort große Verantwortung. Wir sind alle in der Lage, glaube ich, sozusagen uns einzustellen auf neue Herausforderungen, auch weil es ja Spaß macht und interessant ist.
Und spannend ist.
Genau.
Und genau über diese Spannung möchte ich Sie auch fragen. Sie haben schon gesagt, Sie sind nicht der klassische Politiker, Sie sind eigentlich der Wissenschaftler, wenn ich das so zusammenfassen möchte. Wie ist denn Ihre Erfahrung jetzt in der Spitzenpolitik? Kann man das, was man sich dann auch in der Theorie vorgenommen hat, auch umsetzen?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich fast 40 Jahre als Wissenschaftler gearbeitet habe, an der Uni, am Wirtschaftsforschungsinstitut, in der Arbeiterkammer als Chefökonom, aber natürlich immer relativ Wirtschaftspolitik nahe. Das heißt, ich war eigentlich immer in Umständen, wo man sich über Budgetpolitik oder europäische Währungspolitik oder Konjunkturpolitik, Arbeitsmarktpolitik, verteilungspolitische Fragen, ich war immer relativ politiknahe in meinen wissenschaftlichen Arbeiten. In dem Sinn kommt mir das natürlich extrem zugute, weil ich ungefähr weiß, was ist die wissenschaftliche Diskussion, was sind die Alternativen, was man tun muss. Ich weiß nicht, in der Verteilungspolitik erfolgreicher zu sein oder in der Beschäftigungspolitik. Das ist eigentlich auch der Reiz, warum man dann sagt, naja, wenn man so ein Angebot kriegt, in die Spitzenpolitik zu gehen, naja, warum schauen wir es nicht einmal von der praktischen Seite sozusagen an, noch dazu gewissermaßen am Ende des Erwerbslebens ist es auch einfacher. Jetzt ist es ein Vorteil, weil man mit den Themen laufend befasst ist. Ich war 25 Jahre im Fiskalrat sozusagen und bin dauernd mit Budgetpolitik beschäftigt. Also es ist ein Vorteil. Ich habe eben davor eigentlich schon einen großen Respekt gehabt, weil ich mir gedacht habe, naja, kann ich das überhaupt? Sozusagen, da herrschen irgendwie andere Gesetze, da geht man auf andere Weise miteinander um als in der Wissenschaft. Aber da, dann kommt man recht rasch drauf, dass auch in der Spitzenpolitik nur mit Wasser gekocht wird und dass darum geht, mit Leuten erstens sozusagen persönliches Vertrauensverhältnis aufzubauen, aber sich vor allem zu bemühen, Sachargumente auszutauschen. Dann gibt es unterschiedliche Interessen, alle vertreten notwendigerweise ihre Interessen, aber ich glaube, die Lösung muss immer daran liegen, dass man auf der sachlichen Ebene versucht zu schauen, wo gemeinsame Lösungen möglich sind, und das gelingt doch recht oft, wenn alle, die beteiligt sind, guten Willen sind, und das habe ich in Österreich zumindest für die Regierungsparteien und für die eine konstruktive Oppositionspartei, den Eindruck habe ich jedenfalls.
Also da gibt es einen positiven Eindruck. Jetzt muss ich Sie aber gleich zu den anderen Politebenen fragen. Landeshauptleute, jetzt aus der Erfahrung, was ist da der Eindruck? Da hat es ja auch die eine oder andere Geschichte gegeben, möglicherweise medial auch sehr hochgespielt, jetzt nach diesen 1,5 Jahren.
Also zunächst habe ich den Eindruck, dass bei den Themen, die ich als Finanzminister jedenfalls mit den Landeshauptleuten hatte, also es war Stabilitätspakt, wo wir gemeinsam auch verhandelt haben, das sind einzelne Fragen, die sozusagen im Finanzausgleich im weiteren Sinn jetzt eine Rolle spielen, wir eigentlich immer zu sachlich tragfähigen Lösungen gekommen sind, obwohl die Interessen so unterschiedlich sind. Und wenn es ums Geld geht, geht es ums Eingemachte, sagt man in Österreich. Also trotzdem ist es möglich, Lösungen zu finden, wo man sich selber vielleicht denkt, ja, ich hätte gern nur dies und jenes gehabt, und das werden sich aber alle Beteiligten denken, schlussendlich.
Am Ende haben sie alle unterschrieben.
Genau, schlussendlich unterschreiben sie alle und man kommt zu Lösungen. Jetzt dieses von, das ist natürlich schon auch für mich ein bisschen neu gewesen, von den politischen Umständen so, dass die Landeshauptleute, die ja formal eigentlich sozusagen keinen unmittelbaren Einfluss haben. Eine Landeshauptleutekonferenz gibt es in der Verfassung in dem Sinn gar nicht. Politisch natürlich sehr, sehr mächtig sind in ihren Parteien. Und das ist vielleicht das Neue gewesen, und dass da auch viel drum geht, sozusagen in der Öffentlichkeit irgendwie sozusagen starke Positionen zu vertreten, Ansagen zu machen. Das ist das, was ich nicht so gewohnt bin. Also ich glaube, dass so starke Ansagen, bevor man verhandelt, eher den Verhandlungsspielraum einschränken. Auf der Landeshauptleute-Ebene habe ich oft den Eindruck, da versucht man einfach sozusagen einmal starke Positionen zu beziehen, und so läuft das Match dort. Ich glaube, man soll sie eher während der Verhandlungen zurückhalten und schauen, sozusagen am Kompromiss zu arbeiten. Aber wie gesagt, schlussendlich sind wir immer zu einem Ergebnis gekommen, und in dem Sinn sehe ich auch das positiv.
Muss ich noch zur Gemeindeebene fragen, da durfte ich ja auch stellvertretend am Tisch sitzen, aber Gemeinden sind ja nicht nur der Gemeindebundpräsident, sondern 2092. Was ist Ihr Bild jetzt auch von den Gemeinden? Sie haben ja die Diskussion mit den Bürgermeistern, die Ihnen, glaube ich, einige Male gesagt haben, nicht nur ich, was wir alles brauchen würden. Wie sehen Sie jetzt auch nach diesen 1,5 Jahren in der Verfasstheit der politischen Republik die Gemeinden?
Ich glaube, dass in der Wirtschaftspolitik Gemeinden und Städte eine zu geringe Rolle spielen, jetzt in Bezug auf sozusagen das, was sie eigentlich uns wert sein sollten, weil der Staat tritt den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar mal auf der kommunalen Ebene gegenüber. Dort ist die Frage, kriege ich einen Kindergartenplatz, oder ist der Hauptplatz so, dass ich mich auch im August dort aufhalten kann, oder funktioniert der Weg zum nächsten Bahnhof oder ähnliche Dinge. Das sind eigentlich konkrete Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger im täglichen Leben betreffen. Und dort ist die Verantwortung bei den Gemeinden und Städten. Und in Relation dazu spielen sie eine zu geringe Rolle, glaube ich, im politischen System. Ja, wir reden über die Bundesregierung, und die ist anscheinend mächtig und kann auch. Und wir reden über die Landeshauptleute und die Landesregierungen. Dort spielt sich das ab, und Gemeinden und Städte spielen in dem Sinne eine zu geringe Rolle. Das heißt, ich würde schon rein von der Frage, wie treten oder wie erleben die Bürgerinnen und Bürger das politische System, für eine Aufwertung von Gemeinden und Städten plädieren. Und dazu kommt das wirtschaftliche Argument. Ich meine,
wir investieren 5 bis 7 Milliarden jährlich nur in die Erneuerung der Infrastruktur.
Ein Drittel der öffentlichen Investitionen kommt von den Gemeinden. Höchst relevant für die lokalen Gewerbebetriebe in den verschiedensten Bereichen. Also sie spielen auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Und in dem Sinn brauchen wir stärkere Gemeinden und Städte. Politisch glaube ich auch, aber finanziell. Also ich habe mich ja bei den Stabilitätspaktverhandlungen und sonst darüber hinaus immer eigentlich dafür eingesetzt, Gemeinden und Städte auch finanziell zu stärken, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Das haben wir noch nicht so erfolgreich gewesen, wie wir uns das vielleicht beide wünschen würden. Aber ich glaube, das ist der Weg, dort müssen wir hin. Wir brauchen Gemeinden und Städte, die finanziell leistungsfähig sind, die eigene Ressourcen haben und nicht so stark abhängig von den Bundesländern sind, wenn ich es einmal auf den Bund auf den Punkt bringen kann. Und das bedeutet, wir brauchen, glaube ich, mehr eigene Einnahmen und ähnliche Dinge. Dann stellt sich immer noch die Frage, die Prioritäten müssen dann in den Gemeinden geklärt werden. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin oder der Gemeinderat muss schlussendlich die Einwohnerinnen vor die Frage stellen, ist euch, weiß nicht, die Nachmittagsöffnung des Kindergartens wichtiger oder die Straßensanierung, was auch immer. Das ist eher auf der lokalen Ebene zu entscheiden, aber ich glaube, wir brauchen sozusagen handlungsfähige, auch wirtschaftlich starke Gemeinden und Städte.
Stimmt mich sehr zuversichtlich, was Sie da sagen, weil wir da durchaus auch eine ähnlich gelagerte Ebene der Einschätzungen haben. Heute ist wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt, sich da gegenseitig Wünsche und Forderungen auszurichten, aber die Basis wird schon noch wichtig sein. Wir reden heute noch über Finanzausgleichsverhandlungen. Ich glaube, da werden solche Grundlagen auch dann wesentlich sein. Aber bevor wir so weit kommen, darf ich Sie noch fragen, und das haben wir ja, glaube ich, auch beide in diesen Verhandlungen und Sie noch viel mehr in der Bundesregierung erlebt, Kompromisse. Und Sie waren in einem Punkt, habe ich Sie als sehr kompromisslos wahrgenommen. Sie haben immer gesagt, wir haben ein Budget, wir haben ein Regierungsprogramm und wenn da was Neues dazukommt, dann brauche ich eine Gegenfinanzierung. Geht sich das in allen Fragen aus? Wir haben jetzt gerade wieder eine Situation, Dürreschäden, es kommt halt immer was dazu. Ja? Ist es so einfach, hier diese konsequente Linie durchzusetzen oder braucht man doch hier und da auch den Kompromiss, das Weichwerden, das politisch vorerst Unmögliche zu ermöglichen?
Also grundsätzlich glaube ich einmal, dass der Kompromiss ein Wesen der Demokratie ist. Also ich würde den Kompromiss sehr hoch hängen. Ich meine, Demokratie besteht darin, dass unterschiedliche Interessen sozusagen versuchen müssen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Da ist wichtig, die unterschiedlichen Interessen zu betonen. Also zuerst muss einmal jeder und jede sagen, wir glauben, das Problem soll so und so gelöst werden und wer andere wird es anders lösen. Aber schlussendlich ist die Stärke einer Demokratie, dass man das Gemeinsame findet. Und das ist eben der Kompromiss. Das soll kein fauler Kompromiss sein, einer, der dann zu keinem Ergebnis führt, sondern das soll eine Lösung der Probleme sein. Aber das muss eben schlussendlich im Konsens erfolgen. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch die Stärke des österreichischen Systems. Man soll das nicht überbetonen, die Vergangenheit. Aber Österreich ist dadurch von einem der ärmsten Länder Europas zu einem der reichsten Länder Europas geworden, indem wir in der Lage waren zu sagen, wir sind ein kleines Land und wir schauen, wie wir sozusagen gemeinsam Lösungen finden für unsere Probleme in der Sozialpartnerschaft und in den verschiedenen Koalitionen, die es immer wieder gegeben hat. Es ist, der Kompromiss ist eine Stärke sozusagen der Demokratie, aber auch des österreichischen Systems. Jetzt, weil Sie die Budgetsanierung und die Gegenfinanzierung angesprochen haben, wir haben ein Riesenbudgetdefizit geerbt, das ich als Ökonom in dieser Höhe auch nicht vertreten kann. Ganz unabhängig von irgendwelchen europäischen Regeln oder Vorgaben ist es wichtig, das zu verringern. Und der Kompromiss hat eben darin bestanden, dass sich die Bundesregierung geeinigt hat, auf einen Pfad des Budgetdefizits zurückzuführen. Jetzt ist wichtig, wenn man sich auf das geeinigt hat, dass man da dann auch sozusagen auf Linie bleibt. Weil wenn ich im ersten Moment sage, und jetzt kommt irgendwas, die Teuerungskrise oder die Dürre, und schon bin ich bereit, sozusagen die Budgetsanierung zu opfern, dann ist die Glaubwürdigkeit weg und wir haben alle möglichen Probleme. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir sind wirklich eines der reichsten Länder Europas und der Welt. Natürlich sind unsere Probleme, so schwerwiegend sie sein mögen, lösbar. Und es wird nicht an wirtschaftlichen Ressourcen schlussendlich scheitern, sondern an der Frage, findet man Abtausch, sind alle bereit, sozusagen das ihre beizutragen. Um das geht es eigentlich. Und darum halte ich die Gegenfinanzierung so hoch, weil es ist durchaus berechtigt, wenn wir sagen, in der Teuerung wollen wir jetzt, ich weiß nicht, versuchen, in die Preise einzugreifen oder den einen oder anderen da und dort zu helfen bei den Mieten oder was auch immer. Aber wir versuchen das sozusagen, eine Finanzierung dafür zu finden. Und das ist gewissermaßen auch meine Jobbeschreibung. Aber ich meine, ich könnte die Frage ja zurückgeben. Auf der Gemeindeebene haben Sie auch beschränkte Budgets. Und dann gibt es dort unterschiedliche Interessen und Sie müssen einen Kompromiss finden in Ihrem Gemeinderat oder schlussendlich mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern.
Auch einmal Nein sagen.
Auch einmal Nein sagen passieren. Oder schauen, bitte, das ist die Priorität und das andere machen wir vielleicht übernächstes Jahr. Und Sie ist, der Bürgermeister ist ja sozusagen der gelebte Kompromiss, so stelle ich mir das jedenfalls vor.
Es ist nicht immer einfach, aber um auf diese Frage einzugehen, ja, es ist so, wir sagen auch immer öfter Nein. Es ist halt so, wir leben ja das mit jetzt auch indirekt mit der Budgetkonsolidierung, weil halt gewisse Wünsche auch unsererseits nicht so einfach durch Segnungen von oben möglich geworden sind und weil halt auch vor Ort die Einnahmen nicht in diesem Maße gesprudelt sind, wie man sie vielleicht noch prognostiziert hatte vor einigen Jahren. Ja, und das ist der tägliche Diskurs, aber reizt natürlich auch oder spornt auch an, innovativ zu werden. Das muss ich schon dazu sagen und bin jetzt viel in den Gemeinden des Landes herumgekommen im Sommer und bewundere auch die Kollegen immer wieder, ja, mit welcher Kreativität sie da herangehen, aber auch mit welcher Offenheit und Ehrlichkeit und Klarheit. Also da ist, also Bürgermeister schätze ich insofern sehr, weil sie halt in schwierigen wie in auch einfachen Zeiten oder in guten Zeiten halt eine Managementaufgabe erledigen, ja. Und das Ganze halt auch im lokalen politischen Diskurs umsetzen. Ja. Manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter, aber im Großen und Ganzen sind sie wirklich persönlich auch große Stützen und können auch Entwicklungen sehr gut einschätzen und sich auch darauf einstellen. Hilft nichts, dass wir über ein paar Dinge reden müssen, auf der Bundesebene laufend reden, aber da habe ich hohe Achtung. Ja.
Zwei Gedanken noch dazu. Das eine sozusagen, man könnte ja jetzt ein gewisses, auch aus Ihrer Antwort, ein Lob der knappen Kassen herauslesen. Also wenn es enger wird, dann muss man sich einfach was Innovatives überlegen.
Man streckt sich nach der
Decke. Wie man mit den Nachbargemeinden
kooperiert.
Ich wünsche
mir es nicht, aber es ist eine Folge.
Aber das andere, was mich auch noch interessiert, also wenn jetzt die Kassen so knapp sind und jetzt kommt die Feuerwehr und sagt, die braucht den neuen Spritzenwagen, weil der alte ist, weiß nicht, 10 Jahre alt und das hat eine starke sozusagen Pressure Group, wenn man so will. Auf der anderen Seite wollen sie, weiß nicht, für junge Familien attraktiv sein und die Frauen sagen, wie will, dass der Kindergarten am Nachmittag offen ist oder dass er nachmittags Betreuung gibt. Jetzt, sie sind ein erfolgreicher Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie oft Sie wiedergewählt wurden. Jedenfalls Ihnen gelingt es offensichtlich, sozusagen diese Interessen abzuwägen oder füreinander zu bringen. Was ist da das Erfolgsrezept? Wie kann man die Bürgerinnen und Bürger sozusagen sagen, ja, unsere Priorität ist jetzt das, ihr müsst vielleicht 2 Jahre verzichten oder das ist der Weg, den wir gehen wollen?
Ich glaube, es ist viel Kommunikation notwendig. Also die Menschen mitnehmen auf einem Weg, was man macht, wie man es macht. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch in den eigenen Gremien vor allem diese Stimmung und Überzeugungsarbeit zu leisten und letztlich auch in einer Gemeinde. Also selbst ich kann in meiner Gemeinde auf eine sehr deutliche Mehrheit zurückgreifen. Mir ist aber wichtig, alle Kräfte im Gemeinderat, ist gleich auch alle Parteien positiv mitzunehmen. Ja, weil am Ende des Tages sind wir so nahe beieinander in der Gemeinde, dass arme der eine gute Idee hat, dann der nächste und so weiter. Also wenn man sich hier nur auseinanderleben würde, das würde nicht funktionieren. Und mit diesen Zutaten sind dann manchmal auch schwierige Situationen zu bewältigen und man muss halt früh genug auch eine gewisse Voraussehung haben. Ja, das ist nicht das Orakel, das man ist. Ja, man kann auch die Zukunft nicht voraussehen, aber man hat nach einer gewissen Zeit schon ein gutes Gespür, was wird zubekommen. Also wenn ich mir heute aktuell diese Trinkwasserversorgung und teilweise Not anschaue, dann erlebe ich viele Gemeinden, die schon in den letzten Jahren begonnen haben, Notwasserverbindungen zu schaffen, Transportmöglichkeiten zu organisieren. Das ist stillschweigend gegangen. Aber Bürgermeister schauen halt, was könnte nächstes und übernächstes Jahr auf uns zukommen. Und so können sie auch gut aussteuern, wo sie die Prioritäten setzen. Ja, schwierig wird es dann, wenn sie großvolumige Investitionen, sagen wir mal, in ein vergoldetes Rathaus, um ein schräges Beispiel zu machen, setzen, weil sie dann die Spielräume verlieren. Und sind wir genau dort, wieso ich auch glaube, dass Sie sagen, ja, wir müssen dieses Budgetdefizit in den Griff bekommen und das ist dann auch die Kunst in der Gemeinde, ja, diese Spielräume, diese Freiräume zu haben, um noch reagieren zu können. Und die heißen halt manchmal bei einigen Dingen auch einzuschränken. Und ich habe schon einmal gesagt, Nein zu sagen. Ja, dieses Wörtchen tun wir uns alle sehr, sehr schwer, aber wenn wir es gut erklären, ist das auch möglich. Insofern darf ich die Runde wieder umdrehen und Sie auch noch einmal fragen, weil es immer wieder kommt, wir müssen das Budgetdefizit in den Griff bekommen. Wieso müssen wir das in den Griff bekommen? Was ist die ganz große Botschaft drüber, die hier so viele Entscheidungen mit beeinflusst?
Ich glaube, der wirkliche ökonomische Grund, warum wir das Budgetdefizit verringern müssen und die Staatsschulden stabilisieren, ist, dass wir verhindern müssen, dass uns die Zinszahlungen auffressen. Also wir zahlen jetzt gesamtstaatlich ungefähr 8 Milliarden Euro pro Jahr Zinsen. Jetzt kann man sagen, das ist zum Teil bestimmt gut investiertes Geld gewesen für den Ausbau der Infrastruktur und rentiert sich ökonomisch. Ja, wenn man das österreichische Bahnnetz vergleicht mit dem deutschen, dann weiß man, warum man dort investiert hat. Und sozusagen da ist die Rendite vielleicht nicht im Budget, aber volkswirtschaftlich da. Dennoch kann man immer die Frage stellen, naja, mit den 8 Milliarden Euro, was könnte ich da sonst damit machen? Also mit 8 Milliarden Euro kann ich 160.000 Elementarpädagoginnen finanzieren. Und zwar jedes Jahr sozusagen. Also man sieht, es gibt gewissermaßen Alternativen und wenn uns die Zinszahlungen davon wachsen, dann sind wir notwendigerweise dann beschränkt im Ausbau des Kindergartens oder der Nachmittagsbetreuung oder der Pflege oder was halt immer an staatlichen Aufgaben da ist. Und deshalb ist es notwendig, das Budgetdefizit zu verringern, um diese Spielräume sozusagen wieder zu schaffen, weil schlussendlich wollen wir alle die Steuermittel eben nicht für Zinsen ausgeben, sondern für den Kindergarten oder für die Verkehrsverbindung oder was auch immer. Und das steht eigentlich dahinter. Jetzt wäre es natürlich lustiger zu sagen, wir stocken da und dort auf und wir haben da und dort mehr Geld. Aber ich glaube, die Aufgabe, die sich diese Regierung jetzt gestellt hat, ist einmal die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die staatlichen Leistungen, die wir alle so schätzen, vom Gesundheitssystem, über das Bildungssystem bis zum öffentlichen Verkehr, dass die finanzierbar bleiben. Und das sehe ich eigentlich als die zentrale Aufgabe.
Darf ich da noch eine Frage anschließen? Auf der Metaebene jetzt, ja. Also was uns in den Gemeinden massiv beschäftigt oder wir beginnen uns intensivst damit zu beschäftigen, das noch nicht ganz breit angekommen ist, diese demografische Weiterentwicklung der Gesellschaft. Jetzt sehen ja wir schon in den Gemeinden, dass das letztendlich auch Finanzfolgen hat. Massiv. Wir haben über das Gesundheitssystem schon gesprochen. Wir dürfen immer älter werden. Also gerade, wir wissen statistisch, im Bereich der Hochbetagten haben wir dann die höchsten auch medizinischen Leistungen. Natürlich kostet das Geld. Ja, wir wollen es uns als Gesellschaft leisten, aber finanzieren müssen wir es auch. Ich würde jetzt keine Pensionsdiskussion führen, aber ich glaube 23 Milliarden oder so gehen jetzt aus der staatlichen, aus dem Budget schon in die Pensionskassen hinein. Also die Systeme finanzieren sich schon lange nicht mehr selbst. Ist Budgetkonsolidierung auch im Hinblick auf zukünftige Herausforderungen eine Notwendigkeit und nicht nur im Hinblick auf dämpfen wir die Schuldenquote, reduzieren wir die Zinslast? Ist das vielleicht auch die Sache, wo ich sage, okay, da schaffen wir uns die Spielräume, um zukünftige Entwicklungen überhaupt erst bewältigen zu können?
Auf jeden Fall. Und die großen Herausforderungen budgetär jetzt langfristig aus der alternden Gesellschaft sind ja im Bereich Gesundheit und Pflege. Also wir kennen ja die Vorhersagen, die langfristigen, dass die Ausgaben für Gesundheit und Pflege so grob um 3-4% am BIP, also an der Wirtschaftsleistung, steigen werden, ganz langfristig bis 2060, 2070. Würde man das auf heute umrechnen, wären das sozusagen jetzt Zusatzkosten von 15-20 Milliarden Euro pro Jahr. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, das wollen wir und ich glaube, das ist auch so. Wir wollen, dass alle einen Zugang zu guten Gesundheitsleistungen haben, egal wie ihre wirtschaftliche Situation ist oder ihr Einkommen ist. Wir wollen, dass alle im Alter gut gepflegt werden und nicht die Reichen in irgendwelchen Pflegesanatorien mit Hotelcharakter sind und die Armen bleiben ganz lang zu Hause und dann haben sie eine schlechte Versorgung. Also unser Anspruch muss sein, alle haben eine gute Versorgung. Das kostet. Und jetzt müssen wir auf der einen Seite, glaube ich, diese Systeme nicht billiger, aber kostengünstiger machen. Also ich Wir diskutieren ja gerade intensiv über die Gesundheitsreform. Wir wissen, dass die Spitäler enorm teuer sind. Wir haben im Vergleich zu den skandinavischen Ländern viel zu viele Leute in den Spitälern, die eigentlich woanders versorgt werden könnten, bei Fachärztinnen oder
Ambulanzen,
Ambulanzen in einer Primärversorgungseinheit, was auch immer. Also die Schweden geben für Spitäler viel weniger aus als wir in Relation, weil sie auch viel weniger Betten haben. Aber die Versorgung ist insgesamt nicht schlechter. Auch in Richtung Prävention, die geben viel mehr für Gesundheitsprävention aus und haben dann die Folgen sozusagen hoher Spitalskosten weniger. Also wir wissen, dass wir die Systeme in dem Sinn kostengünstiger machen können, ohne die Qualität zu verschlechtern. Aber zum Zweiten wissen wir, dass trotzdem teurer wird. Niemand glaubt, dass das Gesundheitssystem in 30 Jahren gemessen an der Wirtschaftsleistung billiger wird als heute. Ja, es wird teurer werden und die Pflege genauso. Und darum müssen wir auch die Spielräume schaffen. Aber ich glaube, immer im Bewusstsein dessen, dass wir an sich gute Systeme haben, die halt ihre Defizite haben. Ja, wir haben kein schlechtes Gesundheitssystem, wir haben es vorher besprochen, an den Spitzenleistungen, die allen zugutekommen. Aber wir wissen, dass wir eben da sozusagen Effizienzen heben könnten, indem wir die Systeme besser gestalten. Wir haben zu lange Wartezeiten auf irgendwelche Facharzttermine etc. Ja, da müssen wir schauen, dass wir die Facharztzentren ausbauen, auch als Alternative zu den Spitälern. Gleichzeitig müssen wir finanziell die Spielräume schaffen. Und das gilt jetzt auch für das Pensionssystem, glaube ich. Wir haben ein gutes Pensionssystem. Ich möchte mit wenigen Ländern tauschen. Schon gar nicht mit den Ländern, die uns als die großen Reformmodelle vorgemacht wurden. Also ich erinnere mich daran, im Jahr 2000 die neue deutsche Regierung Rot-Grün mit ihren riesigen Pensionsreformen. Ja, sie werden das alles besser machen. Das deutsche Pensionssystem ist eine Katastrophe im Vergleich zum österreichischen. Ein Facharbeiter oder eine Facharbeiterin, die 40 Jahre gearbeitet hat, kriegt eine halb so hohe Pension wie bei uns. Also wir haben ein relativ gutes Pensionssystem, viele Fehler nicht gemacht. Aber wir müssen die Finanzierbarkeit aufrechterhalten. Und vor allem nehmen wir uns beide sozusagen auch mit, die wir glauben, dass diese Systeme grundsätzlich tragen. Wir müssen dafür sorgen, dass die finanzierbar bleiben. Das ist die Zentrale. Und dann muss man halt laufend anpassen, um das auch zu gewährleisten.
Ich will Sie eigentlich nur kurz fragen, nicht eine Budgetrede, aber jetzt haben wir schon vieles im Grundsatz gesprochen. Aktuell hat dieses Doppelbudget oder gibt es dieses Doppelbudget, das Sie verhandelt haben für die Jahre 27 und 28. Finden sich diese Prinzipien jetzt da drinnen, die Budgetkonsolidierung? Was sind so Ihre, wenn man es eindampfen will, ganz wenigen Meilensteine, die sich auch in diesem Doppelbudget finden?
Also zunächst kommt im Doppelbudget da zum Ausdruck, dass wir einen klaren Plan der Budgetsanierung haben. Also wir wollen 2028 auf ein Defizit gesamtstaatlich von 3% an der Wirtschaftsleistung kommen. Dieser Plan, der seit 25 besteht, geht bislang ganz gut auf. Wir wissen nicht, was in der Welt passiert. Die Mullahs und Trump können uns sozusagen den Plan, die Verwirklichung verhindern. Also ich meine damit sozusagen die weltwirtschaftlichen Fairnisse, auf die wir keinen sehr starken Einfluss haben. Aber grundsätzlich besteht der Plan und hat, glaube ich, gute Aussichten, umgesetzt zu werden. Und vor allem haben wir uns ja eben im Stabilitätspakt darauf geeinigt, wie alle Gebietskörperschaften sozusagen ihre Pfade haben, der Budgetsanierung. Das Zweite ist für mich wirklich die Finanzierbarkeit der sozialen Sicherungssysteme aufrecht zu halten. Und da haben wir sehr viele Reformen erstens schon gemacht. Im Pensionssystem haben wir aufs Jahr 2029 gerechnet, ohne merkliche Leistungseinschränkungen, 2,5 Milliarden Euro gespart. Im Gesundheitssystem sind wir jetzt in der Reformpartnerschaft dabei, Dinge neu zu machen, die hoffentlich die Kosten oder das Ausgabenwachstum dämpfen. Also ich glaube, da ist schon vieles gelungen, was sich auch im Budget dann spiegelt. Aber ich muss sagen, Budgetpolitik muss ja darüber hinausgehen, über die Frage, wie hoch die Defizite sind oder ob wir uns jetzt die Pensionen finanzieren können oder nicht. Budgetpolitik ist ja gesamtstaatliche Wirtschaftspolitik und eigentlich muss Budgetpolitik zum Ziel haben, dass die Treibhausgasemissionen zurückgehen und wir zumindest vorbauen, dass Dinge wie Überflutungen, Dürren das Leben der Menschen nicht so stark beeinträchtigen, wie sie es diesen Sommer zum Beispiel massiv tun. Also Budgetpolitik ist auch Klimapolitik, will ich damit sagen. Budgetpolitik ist Arbeitsmarktpolitik, weil wir wissen, dass die Arbeitslosigkeit, die leider immer noch leicht steigt, das Leben der Menschen massiv beeinträchtigt, aber auch die Einnahmen unserer Sozialsysteme beeinträchtigen. Also wir müssen sozusagen schauen, die Arbeitslosigkeit zu senken. Das heißt, ich würde Budgetpolitik schon viel weiter denken wollen als nur die Frage der Budgetsalden und der Verschuldungsquote. Eigentlich ist das gesamtstaatliche Wirtschaftspolitik.
Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, sehen Sie jetzt auch unter diesem Eindruck dieser Dürre und dieser Trockenheit zum Beispiel, dass in diesem Budget genau auf diese langfristigen Entwicklungen auch Bedacht genommen wurde oder Infrastruktur bewegt uns in den Gemeinden im Moment gerade massiv, Wasserversorgung, Trinkwasserleitungen und so weiter. Und Sie wissen oder erinnern sich vielleicht noch, dass wir gefordert haben, den Wasserwirtschaftsfonds, der ja hier investiert und der 5 Jahre voraus mittlerweile schon ausgebucht ist, aufzustocken von 100 auf 150 Millionen, ist nicht möglich gewesen. Jetzt im Sinne der Budgetkonsolidierung okay, im Sinne der langfristigen Sicherung schwierig.
Also ganz generell glaube ich, dass wir in der Klimapolitik zu wenig machen. Also sowohl Anpassung an die Klimakrise, das halte ich eigentlich für das Entscheidende. Also natürlich ist wichtig, dass Österreich seinen Beitrag leistet und die Treibhausgasemissionen abbaut. Wir sind Teil der internationalen Gemeinschaft und wollen gemeinsam mit den anderen europäischen Ländern diese Klimaziele erreichen. Und ich glaube sozusagen Treibhausgasneutralität im Jahr 2040 ist ein sinnvolles Ziel. Hilft auch der Wirtschaft schlussendlich, weil die, die es am schnellsten schaffen, sind die, die technologisch am weitesten sind. Aber wo das Leben der Menschen durch die Klimakrise beeinträchtigt ist, ist ja nicht die Frage, wie hoch die Treibhausgasemissionen in 5 Jahren sind, sondern brennen jetzt die Wälder, habe ich ein Wasser, verdorren die Ernten auf den Feldern.
Das sind kann ich gut leben, obwohl die Umfeldbedingungen schwierig sind.
Und das heißt, wir müssten viel mehr tun in dieser sogenannten Anpassung an die Klimakrise, viel mehr investieren in lebenswerte Städte, Begrünung der Städte, in die Renaturierung der Flüsse, damit die nicht dauernd übergehen, um jetzt das andere Beispiel zur Dürre zu nennen. Oder von mir aus, ich bin jetzt nicht der Experte, aber in den Humusaufbau auf den Feldern, damit die mehr Wasser halten können und die Dürre sozusagen.
Und am Ende des Tages wie auch in die Brunnen, damit sie ein bisschen tiefer sind und trotzdem noch Wasser bringen.
Also wir machen dort zu wenig. Es spießt sich kurzfristig mit dem Budget, mit dem Ziel der Budgetsanierung, gebe ich ganz offen zu. Aber Sie haben vorher gesagt, wenn die Budgets knapp sind, muss man innovativ werden und das müssen wir auch werden. Und das, wir haben in der Klimapolitik versucht, ein bisschen die Instrumente neu zu kalibrieren. Also wir konnten uns nicht langfristig leisten, dass wir jede Gasheizung, die wir ersetzen, zu 75% subventionieren. Das geht schlussendlich nicht.
Ist auch nicht notwendig.
Ist auch nicht notwendig. Und wir haben versucht zu schauen, okay, wie kann es billiger werden? Wie kann ich trotzdem die erreichen, die sich alleine nicht leisten können? Oder in der Frage der thermischen Sanierung zusammen, wir stellen jetzt um auf Darlehensmodelle. Es wird vielleicht gleich viel hoffentlich investiert, aber im Budget schlägt sich nicht unmittelbar so stark nieder und so muss man halt innovativ sein. Ich glaube generell, das ist jetzt nicht kurzfristig fürs nächste Jahr, aber so in der mittleren Frist, wir sind immer gut damit gefahren, wenn man der Wirtschaft oder auch den Haushalten gesagt hat, wir geben Vorgaben. In 5 Jahren, in 10 Jahren müsst ihr dort sein. Also dann darf halt sozusagen der Schadstoffausstoß beim Auto muss dann null sein. Die Firmen sind an sich, die Unternehmen, sehr stark in der Lage, durch die ganze Ingenieurkunst sozusagen sich anzupassen an Ziele. Und vielleicht ist das die bessere Politik, Vorgaben zu machen und zu sagen, gut, wenn es da und dort Hilfen braucht, um die Vorgaben zu erreichen, sind wir bereit. Aber wir können nicht schlussendlich alles durch Steuererleichterungen oder Subventionen finanzieren, weil das geht in den Budgets nicht aus. Wir müssen auch da innovativ sein in den Instrumenten der Klimapolitik.
Wie sehen Sie in den Gemeinden, ich bin ja persönlich der Meinung, dass eine Förderung für Photovoltaik und Speicher gar nicht mehr notwendig ist, sondern dass wir eigentlich nur eine einfache Excel-Tabelle machen müssen und jedem erklären müssen, dass sich das rechnet und damit auch Investitionen anspornen. Und ich glaube, dass es hier schon auch diesen Antrieb nach wie vor gibt, in Österreich effizient und noch effizienter zu werden, sich was ersparen zu können. Ich glaube, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen oder weiterentwickeln, dass das einfach möglich ist.
Ja. Ich meine, wir haben das jetzt stark versucht, auch in der tiefen Geothermie. Ja. Das hat ja an sich enormes Potenzial, die Wärme, die Haushaltswärme praktisch herzustellen, dort wo es möglich ist. ist 500.000 Haushalte das Potenzial und wir haben große Regionen, wo drunter Heißwasserseen sind in 3000 Meter Tiefe. Und eigentlich geben wir dort nur die regulatorischen Rahmenbedingungen vor. Wir erlauben, wie gebohrt werden darf, dass man nicht die Zustimmung aller Grundeigentümer braucht, sondern wenn man ganz tief bohrt, die gesetzlichen Voraussetzungen da sind. Wir sehen, dass die Firmen, die das dann machen, die Privaten oder die Energieversorger in Wien, die Stadtwerke gemeinsam mit der OMV, dass die ein gewisses Risiko eingehen und wir haben also so Risikoabsicherungsinstrumente dann eingebaut, sodass gewisse Anreize da sind, dass die das auch tun und finanzieren das über eine Mini-Steuer sozusagen, wann dann das Heißwasser heraufkommt. Mhm. Und das ist relativ, es ist kostet im Budget langfristig nix. Gar nichts. Ja. Die regulatorischen Vorgaben sind da und es hat das Potenzial, sozusagen ganz massiv die Frage der Raumwärme von fossilen Energieträgern zu entkoppeln und die gleichen Potenziale, die wir im Wiener Becken haben, haben wir im Grazer Becken, haben wir im Innviertel und im Hausruckviertel, haben wir im Burgenland. Also da ist grundsätzlich viel drinnen und ich glaube, so kann es auch funktionieren.
Also das sind Beispiele für Innovation. Jetzt würde mich noch eines interessieren, weil das hat uns ja auch in den letzten Monaten gemeinsam beschäftigt. Sie sind immer wieder aufgetreten und haben gesagt, ja, ich fasse es mal so zusammen, vermögensbezogene Steuern sind ein gewisses Credo von Ihnen. Mich würde einfach immer also interessieren, wieso sind Sie ein Verfechter dieser Logik? Was hat das im Gesamtsteuersystem, also auch langfristig gesehen, was ist da die Perspektive oder die weitere Logik dahinter?
Naja, zunächst könnte man sagen, wir brauchen uns nur die Finanzierungspotenziale sozusagen für den öffentlichen Sektor anschauen. Wie diese Systeme in Österreich aufgebaut wurden, egal ob das die Sozialsysteme sind, Pensionen, Gesundheit und so weiter oder die Infrastrukturfinanzierung, war Österreich eines der ärmsten Länder Europas in den 50er Jahren und man hat gesagt, naja, wir können die Pensionen für die, die jetzt alt sind, ich belasse bei dem Beispiel, oder die Sozialsysteme für die, die jetzt sozusagen die Versorgung, Pflege und Pensionen brauchen und Gesundheitsleistungen, nur finanzieren, indem wir die, die gerade in Beschäftigung sind und die Einkommen erzielen, wir nehmen den Anteil weg und damit finanzieren wir die, die gerade alt sind. Eine andere Alternative gibt es nicht, weil in Österreich war der Kapitalstock und das ist das volkswirtschaftliche Vermögen null 1945, da war nichts. Mhm. Wir können es nur aus laufenden Einkommen finanzieren. Heute ist es aber so, dass schon nur die Vermögen der privaten Haushalte ungefähr 7 bis 8 Mal so hoch sind, wie die laufenden Einkommen, aus denen wir den Sozialstaat finanzieren. Und heute stellt sich die Frage, müssen wir es wirklich aus den Leistungseinkommen jedes Jahr finanzieren oder gibt es nicht Alternativen? Und das sind die Vermögen noch dazu, wo die Vermögen viel stärker konzentriert sind als die Einkommen. Daraus ergibt es ja gewisse Logik und ich glaube auch unter dem Leistungsgedanken, der mir sehr wichtig ist. Wir müssen schauen, dass die Leute, die bereit sind, mehr Arbeitseinsatz zu haben und dass die nicht zu stark belastet werden. Und das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv, wenn ich für Arbeitseinkommen, egal ob ich die selbstständig oder unselbstständig erziele, 40-50% an Abgaben zahle, aber für Erbschaften, die nichts mit Leistung zu tun haben, nichts zahle. Und aus dieser Logik heraus, glaube ich, müssen wir langsam, nicht in einer Revolution, sondern sozusagen unsere Einnahmensysteme ein bisschen umstellen. Deshalb bin ich für Erbschaftssteuer. Vermögensbestandssteuern haben aus meiner Sicht grundsätzlich eine Logik, sind aber, wenn es wirklich in größerem Ausmaß erfolgen soll, nur in Kooperation mit anderen europäischen Ländern möglich. Aber langsam in diese Richtung zu gehen. Aber aus meiner Sicht geht es da vor allem auch um die Frage, kann ich den Bürgerinnen und Bürgern erklären, dass sie gute Leistungen bekommen und sind sie deshalb bereit, auch bei den Vermögenssteuer und die Grundsteuer ist in Wahrheit auch nichts anderes als eine Steuer auf das Immobilienvermögen, kann ich das ihnen erklären, warum sie die zahlen sollen oder warum die vielleicht höher sein soll? Und das, dann sind wir wieder bei der Frage erklären. Also wenn der Kindergarten am Nachmittag offen sein soll, dann braucht die Gemeinde vielleicht Einkommen und das ist aus der Grundsteuer, die immer weniger Aufkommen hat, möglicherweise gut erklärbar, dass man das nutzt dafür. Also ich glaube, wir brauchen überhaupt mehr diese Logik, wenn wir gute Leistungen haben wollen, in der Gesundheit, im Kindergarten, in der Nachmittagsbetreuung, in der öffentlichen Infrastruktur, dann muss das irgendwer zahlen. Und wir müssen den Leuten eigentlich die Frage stellen, wofür zahlt ihr gerne Steuern, bevor wir über die Frage reden, welche Steuern sollen es genau sein? Ja,
Das wird noch intensive Diskussion sein, glaube ich. Vielleicht nur zur Grundsteuer. Wir sehen ja die Grundsteuer eigentlich als Beitrag auch zur Infrastrukturerhaltung. Also wir sind sicherlich in den Gemeinden am nächsten noch in der Erklärmöglichkeit, wofür man denn auch gewisse Abgaben zahlt. Und die Grundsteuer ist für uns ja die Abgabe, wo wir auch die Straßensanierung, die Erneuerung von Dingen, die der Allgemeinheit in einer Siedlung, wo halt jeder seine Straßen hat oder nutzt, zum Beispiel zugutekommt. Aber diese Diskussion hatten wir ja ausführlich. Sie ist leider nicht gelungen.
Also wir beide haben es eigentlich verloren, die Grundsteuerdiskussion, aber nur vorläufig, würde ich sagen.
Ja, einen Brief kann man aufgeben, aber ein Thema nicht, vielleicht dann immer. Ich gehe einen Schritt weiter und in dieser längerfristigen Logik, wo wir ein ganz großes Anliegen haben, wir haben das auch immer wieder deponiert, ist die Frage der Selbstbehalte. Wir sehen es in manchen Bereichen wirklich kritisch, dass der Staat ein Hochleistungsstaat geworden ist, dass es aber auch immer wieder Entwicklungen gibt, wo es zu Ausnutzungen dieser Höchstleistungen führt. Der Staat versucht, alle möglichen Dinge einzudämmen. Die Finanzverwaltung ist ja da auch sehr, sagen wir mal, innovativ drinnen, ja, Umgehungen auch einzudämmen. Aber es gelingt nicht immer. Ja. Und jetzt ist in manchen Modellen, auch auf Seiten der Gemeinden, kommt immer wieder von uns die Frage auch Selbstbehalte. Wie sehen Sie das? Kann das ein steuerndes Instrument sein? Ich sage jetzt, du hast nochmal Rettungstransport, also Krankentransport, nicht Rettung, sondern Krankentransport, nicht Notfall, sondern wirklich nur der geplante Krankentransport. Da hat ja die ÖGK jetzt auch eine Abgabe, mehr oder weniger einen Beitrag eingeführt. Und wir sehen schon, dass dadurch auch Dämpfungen oder Verlagerungen im System stattfinden, die wieder fiskalisch durchaus vorteilhaft für die Gemeinden sind.
Also ich habe da einen pragmatischen Zugang, muss ich sagen. Man muss immer abwägen. Auf der einen Seite haben Selbstbehalte den Vorteil, dass Leistungen, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, dass man sie denkt, naja, dann nehme ich es vielleicht auch nicht in Anspruch. Auf der anderen Seite muss man verhindern, dass Leute Leistungen, die ihnen eigentlich zustehen, nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie es bräuchten, weil sie es sich nicht leisten könnten. Und dazwischen muss man einen Mittelweg finden. Und ich glaube, bei vielen Selbstbehalten, die wir etwa im Gesundheitssystem haben, die sind in Größenordnungen, wo man sich denkt, naja, die finden genau diesen pragmatischen Mittelweg. Und auf dem Weg sollte man, glaube ich, auch weitergehen. Wir wollen kein Gesundheitssystem oder kein Leistungssystem haben, wo die Einkommensschwächeren dann einfach abgeschnitten werden von öffentlichen Leistungen. Wir wollen auf der anderen Seite aber kein System haben, wo man einfach den Krankenwagen ruft zum Transport, der vielleicht gar nicht notwendig ist. Und ich glaube, da sind Lösungen findbar, wenn man lösungsorientiert und pragmatisch vorgeht.
Also wir werden auf jeden Fall einige Vorschläge haben, die werden wir dann intern diskutieren, bevor sie auch an die Öffentlichkeit gehen. Aber ich bin schon dankbar, wenn es hier eine gewisse Bereitschaft auch gibt, Systeme immer anzupassen. Reformpartnerschaft. Und wir kommen dann noch zum FAG. Jetzt haben wir, also ich wahrscheinlich fast sogar mehr, zumindest einmal in diesen öffentlichen Runden, die Reformpartnerschaft erlebt, bei Gipfeln dabei gewesen. Sie waren noch nicht dabei. Haben Sie sich mit den finanziellen Auswirkungen dieser Pflöcke, die hier eingeschlagen wurden, auch schon beschäftigt? Ist das machbar? Oder zumindest also, die Richtung denkbar?
Ich war ja sehr bewusst sozusagen nicht dabei.
Ich habe sie vermisst.
Weil ich glaube, also aus meiner Sicht, es hätte rasch teuer werden können, wenn wir vom Anfang an dabei gewesen wären, sage ich ganz offen. Ja. Und ich glaube, es ist notwendig, zunächst einmal zu schauen, was sind überhaupt die Optionen und worauf können sich die Gebietskörperschaften grundsätzlich einigen und dann zu sagen, okay, und was davon ist jetzt finanzierbar? Und zwar in welcher zeitlichen Frist? Was können wir nächstes, übernächstes Jahr machen und was ist vielleicht ganz langfristig? Und deshalb war ich und war das BMF sozusagen relativ zurückhaltend in der Reformpartnerschaft. Wir waren im Hintergrund in die Diskussionen immer wieder mal eingebunden. Jetzt haben wir, glaube ich, in der Reformpartnerschaft, die ich grundsätzlich sehr positiv sehe. Also in Österreich neigt man ja immer dazu, zu sagen, wenn nicht die größte Reform seit Maria Theresia kommt, dann war es nicht wirklich was. Die Meinung habe ich gar nicht. Ich finde sozusagen Reformen, die umsetzbar sind in einer kurzen und mittleren Frist, das sind eigentlich die guten Reformen in unseren Systemen. Also ich sehe die Reformpartnerschaft insgesamt gut. Aus unserer Einschätzung und Evaluierung, die wir jetzt von den ersten Ergebnissen haben, ist in einer, ich könnte fast sagen, in 3 von 4 Bereichen sind die finanziellen Auswirkungen nicht dramatisch groß. Also das sind die Verwaltungsreformen, Digitalisierung und vielfach.
Sollte hier was bringen.
Sollte was bringen, langfristig kosten, und kurzfristig ja. Nichts kosten. Im Energiebereich im Wesentlichen auch. Wir haben so viele Energiegesetze jetzt umgesetzt und da geht es jetzt um Kompetenzverschiebungen und dass das Ganze sozusagen einfacher wird. Im Bildungsbereich haben wir ein bisschen Herausforderungen, aber nicht dramatisch große. Insgesamt wäre meine Einschätzung.
Reden wir eher von Umschichtungen.
Ja. Zwischen den Gebieten. Das ist trotzdem eine Aufgabe dann sozusagen in Richtung Finanzausgleich gedacht, aber grundsätzlich muss das nicht höhere Kosten bedeuten. Im Gesundheitssystem ist es allerdings so, dass wir kurzfristige Investitionskosten haben. Also wenn wir wirklich die Spitäler langfristig entlasten wollen, was wir unbedingt brauchen, müssen wir die Primärversorgungseinheiten und die Facharztzentren stärken und das sind kurzfristige Investitionskosten. Also dort ist eigentlich die entscheidende Frage, würde ich sagen. Jetzt diskutieren wir darüber, ob wir das im Rahmen des Finanzausgleichs, der dann ab 2029 gilt, verhandeln wollen oder vielleicht gescheiter das heraustrennen und versuchen, da jetzt schon Lösungen zu finden. Aber da muss uns bewusst sein, dass wir einen Finanzierungsbedarf haben bei knappen Kassen. Ja, ich habe im Budget nichts zu verschenken. In dem Sinn müssen wir schauen, wie können wir die Investitionen, Ausbau Facharztzentren und Primärversorgungseinheiten so stemmen, dass die langfristigen Einsparungen, die damit verbunden sind, gewährleistet sind, aber wir kurzfristig die Kosten finanzieren können. Und ja, das haben wir ziemlich am Beginn, gebe ich offen zu. Ich glaube, an die Grundsatzentscheidungen, wo die Weichen richtig gestellt sind, wir wollen mehr Facharztzentren, wir wollen mehr PVAs, wir wollen mehr Prävention haben, wenn das aufgegleist ist, dann werden wir auch die Finanzierung irgendwie hinkriegen.
Hört sich sehr zuversichtlich an. Ich darf doch eines mitgeben, was Ihnen bekannt ist und vielleicht auch noch gerne hören, wie Sie es im Moment sehen. Wir haben ja in diesen Reformpartnerschaftsrunden immer wieder eingebracht, wir würden uns wünschen, dass die Gemeinden aus der Gesundheitsfinanzierung herausgehen. Sie wissen, wir bekommen die Bedarfszuweisungsmittel, aber am Ende des Tages liefern wir sie gleich wieder ab, um eben unsere Anteile in der Gesundheit mitzufinanzieren. Jetzt haben wir vorgeschlagen, reduzieren wir den Anteil der Bedarfszuweisungen, rechnen wir das sauber aus und brauchen dann nicht einen Zahlumweg machen und sind letztlich aus dieser Runde, wo über Finanzierung Gesundheit entschieden wird, gleich draußen, würden aber umgekehrt andere Bereiche, beispielsweise die Kinderbetreuung, die uns am nächsten liegt, wo Sie auch schon gesagt haben, naja, da haben wir auch Entscheidungsspielräume, idealerweise in den Gemeinden, was ist der Bedarf, wie sehr bauen wir aus, natürlich auch unter gewissen Kriterien, die wir erreichen wollen, auch Qualitäts- und Mengenstandards. Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass so ein Abtausch auf dieser Ebene FAG auch möglich sein wird? Oder auch, sagen wir es mal, inhaltlich aus der Fachsicht Sinn macht?
Also wenn ich es zunächst aus Sicht der Gemeindefinanzen anschaue, ich glaube, ich spreche ganz viel dafür, weil die Umlagen in den verschiedenen Sozialbereichen, aber vor allem für die Gesundheit, fressen die Gemeindefinanzen auf. Und das ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Also da spricht schon mal aus der sozusagen budgetären Sicht viel dafür, das in diese Richtung zu machen. Grundsätzlich wollen wir im Gesundheitssystem ja auch die Zersplitterung bei den Zuständigkeiten, die uns enorme Probleme, auch in der Abstimmung, welches Spital soll wo sein, auf was soll spezialisiert sein, wie ist überhaupt die regionale Versorgung sozusagen. Also da spielen ja die Zersplitterungen auch im föderalen System, behindern uns massiv. Also auch da spricht, glaube ich, viel dafür, das einfacher zu machen. Und in dem Sinn steht im Vorschlag aufgeschlossen gegenüber. Ich glaube, es würde einiges einfacher machen. Ist dann eh dann noch immer genügend Player sozusagen auf dem Feld. Ja, also wenn ich sozusagen die Bundesländer mit den Spitälern, die Sozialversicherung, den Bund anschaue, das wird uns eh nicht fad in der Abstimmung sozusagen. Also die Gemeinden und Städte da stärker freizuspielen von diesem Thema, würde ich grundsätzlich für sinnvoll halten.
Sie motivieren mich, den Rechenschieber auszupacken und uns auseinanderzurechnen im positiven Sinn. Jetzt kommen wir da schon ins Finale. und ich brauche jetzt nicht die Situation der Gemeinden ausbreiten, die kennen Sie bestens. Aber trotzdem die Frage, dürfen sich die Gemeinden vom Bund noch was erwarten?
Ja, jetzt könnte ich sagen, der Bund ist eh schon sehr großzügig gegenüber den Gemeinden. Also wir haben ja gemeinsam auch viel zustande gebracht in den letzten Jahren, wenn ich an die kommunalen Investitionsmittel denke, die einige hundert Millionen Euro schwer sind. Ich habe vorher gesagt, für mich sind die Gemeinden und Städte wichtig, demokratiepolitisch, von den sozialstaatlichen und von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit her. In dem Sinn geht es mir immer um eine Stärkung der Gemeinden. Ich bin nur skeptisch, sozusagen, der Bund soll jetzt die Gemeinden finanzieren. Ich habe beim Stabilitätspakt immer gesagt, okay, ich habe Vorschläge gemacht, aber jetzt sind die Gemeinden in der Verantwortung der Bundesländer. Ja, wenn sie meine Vorschläge nicht aufnehmen, müsst ihr hier drum kümmern. Und natürlich kommt dazu, dass der budgetäre Spielraum gering ist. Also jetzt von Bundesseite her. Deshalb plädiere ich ganz stark für eben eine finanzielle Stärkung der Gemeinden und das heißt für mich auch Abgabenautonomie. Also ich finde als Ziel sozusagen, die Gemeinden sollen selber festlegen, wie hoch die Grundsteuer ist oder wie hoch der Infrastrukturerhaltungsbeitrag ist, weil die wissen ja, was sie brauchen. Ja, muss jetzt, wir haben ja vorher über die Leistungen geredet, brauchen wir das oder nicht? Und dann muss man es halt finanzieren. Und das ist eigentlich, finde ich, auch demokratiepolitisch die Aufgabe der Gemeinden, zu sagen, wir heben diese Steuern ein und zwar in diesem und jenem Ausmaß, weil wir Leistungen finanzieren. Das heißt,
ich sage mal, Rahmenbedingungen zu schaffen, die uns diese Möglichkeit geben, das können wir erwarten.
Ja. Also ich bin dafür. Ich bin jetzt nur sozusagen Anteil der
Meinung, aber also
wenn ich das sagen kann, auch fraktionell, glaube ich. Also ich habe da sozusagen meine Partei auch hinter mir. Wir müssen die Gemeinden stärken, Abgabenautonomie bei Grundsteuer, bei Infrastrukturerhaltung, gegebenenfalls auch bei der Grunderwerbsteuer, da gewisse Spielräume zu eröffnen. Ich finde, das ist sinnvolle Politik. Man muss nicht übertreiben. Ja, wir werden nicht die Lohnsteuer nach Gemeinden differenzieren. Ich meine, das wäre der bürokratische Overkill oder die Mehrwertsteuer. Aber sinnvolle Schritte in diese Richtung zu gehen, das scheint mir das zentrale Potenzial der Stärkung der Gemeindefinanzen zu sein.
Also ich nehme das als kleinen Mutmacher mit. Darf Sie noch ganz kurz ansprechen, weil wir doch, und Sie kennen uns ja auch, wir haben ja nicht immer nur gesagt, wir wollen gerne was haben, ja, sondern wir haben ja auch in diese Reformpartnerschaft ganz stark das Thema der Gemeindekooperationen eingebracht. Auch diese Problematik der Mehrwertsteuer, die bei zwischengemeindlichen Leistungen anfällt. Wir sind auf einem Weg der Diskussion. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass es da auch vielleicht die ein oder andere Erleichterung von den Rahmenbedingungen gibt?
Gut, wir waren ja schon in Detaildiskussionen auch in dieser Frage. Also von unserer Seite, BMF-Seite, ist der gute Wille jedenfalls da. Wir haben gewisse europarechtliche Beschränkungen, über die Hürden können wir nicht springen. Aber was in dem Rahmen möglich ist, dazu sind wir auf jeden Fall bereit, weil ich ja wirklich auch glaube, dass die Gemeindekooperationen eben auch einer der sozusagen goldenen Wege sind, um die Gemeindefinanzen und die Leistungsfähigkeiten der Gemeinden zu stärken. Ich glaube, da ist noch ganz viel mehr drinnen und von unserer Seite ist Bereitschaft, aber wie gesagt, in dem rechtlichen Rahmen, der uns vorgegeben ist.
Ich kann Ihnen sagen, wir gehen im nächsten Schritt jetzt an die Bundesländer heran, versuchen jetzt Termine auch überall zu bekommen, habe sehr viel herumgehört, jetzt im Sommer auch zum Thema Kooperation. Und die Gemeinden sind kooperationsbereit. Es braucht halt auf der Bundesländerebene dann eine Struktur auch, ja, weil wir nicht willkürlich nur kooperieren wollen, sondern nach einer Struktur, die letztlich auch zukunftsfähig ist und unsere Gesamteinheiten auch stärkt. Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, wo Sie sagen, das wäre mein Anliegen an die Gemeinden? Jetzt habe ich sehr vieles auch zwischen den Zeilen immer wieder angesprochen mit Wünschen oder Überlegungen von Seiten der Gemeinden.
Ich könnte sagen, die Gemeinden und Städte müssen ihre Aufgaben erfüllen. Aber in diesem positiven Sinn, als ich eben vorher gemeint habe, das ist das, wo die Bürgerinnen und Bürger den Staat sozusagen erfahren. Und in dem Sinn bin ich an leistungsfähigen Gemeinden interessiert. Ich verfechte ein Konzept, wo die Leistungen sozusagen sehr stark sind. Ich glaube, dass der Kindergarten Ganztag sein soll und dass die Leute den Anspruch auf die Nachmittagsbetreuung haben, gerade im Interesse der Kinder, im Interesse der Frauen, im Interesse der Familien. In dem Sinn bin ich für starke Gemeinden und mein Weg wäre ja eigentlich, noch einmal zu sagen, gute Leistungen des Staates generell auf allen gebietskörperschaftlichen Ebenen, aber das kostet auch. Deshalb werden wir ein relativ hohes Abgabenniveau auch brauchen, um diese Leistungen finanzieren zu können. Und wir müssen, glaube ich, stärker in den Vordergrund rücken, dass Steuern Leistungen ermöglichen, weil dann wird es leichter, die Dinge auch zu erklären und den Leuten zu sagen, warum man gewisse Steuern einhebt, weil denen was gegenübersteht und Steuern nicht in einem schwarzen Loch verschwinden. Und das ist mir als Botschaft ganz wichtig.
Jetzt stelle ich mal eine Abschlussfrage. Und Sie haben es ja indirekt jetzt immer wieder angesprochen, aber ich würde es trotzdem nochmal gern hören. Was ist denn Ihr Bild der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für die Zukunft? Wenn Sie leben in einer großen Gemeinde, in der größten Gemeinde Österreichs jetzt, aber Sie kommen viel auch in die mittleren und kleinen Gemeinden. Ja.
Also das eine ist, glaube ich, einfach den Staat sozusagen zu verkörpern im Sinn von den Leistungen, die die öffentliche Hand auf den verschiedensten Ebenen bringt und damit auch eine positive Vision des Zusammenlebens zu haben. Sie haben einmal irgendwo gesagt, Gemeinde kommt von gemeinsam. Ja? Und ich finde, das ist richtig. Wir wollen Probleme, die wir haben auf der lokalen Ebene oder in den großen Städten, gemeinsam lösen. Das ist eigentlich das, der Anspruch der Gemeinden. Und das ist der Anspruch, den man an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben muss, den Leuten zu erklären, dass man gewisse Dinge eben nicht allein in seinen Hinterhof klären kann, sondern dass man es gemeinsam machen muss. Und dafür steht ja auch Österreich für diese gemeinsamen Lösungen. Und ich glaube, wenn man das nur ein bisschen weiterspinnt, das gemeinsam, dann ist eigentlich die Aufgabe der Gemeinden und Städte, der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, den Leuten zu erklären, dass die Dinge, die wir in Österreich geschaffen haben, ganz grundsätzlich nicht selbstverständlich sind. Damit meine ich zum Beispiel auch die Demokratie auf der Gemeindeebene. Das ist nicht selbstverständlich, dass alle sozusagen wählen können, mitbestimmen können und ein Mitspracherecht haben über die Dinge, die halt da auf dieser Ebene entschieden werden. Woanders ist das anders. Und das ist vielfach so selbstverständlich geworden. Und jetzt ist aber die Demokratie in Gefahr in ganz Europa. Und damit sozusagen auch Verfechter der Demokratie zu sein und sozusagen diese Mitbestimmung, die eigentlich Freiheit für die Leute bedeutet, nämlich über ihr eigenes Leben gemeinsam mit anderen entscheiden zu können. Jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen ganz groß gemacht, die Aufgaben der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber das ist das, was ich mir von Ihnen erwarte.
Das war ein Treffer ins Schwarze, unter Anführungszeichen. Genau, das ist unser Verständnis auch von Gemeinde und ich darf das nochmal aufgreifen. Manchmal sage ich es spaßhalber, ja. Gemeinde steht für Gemeinschaft und ist nicht gemein. Herr Finanzminister, haben Sie noch eine Frage an mich, eine Abschlussfrage oder ist irgendwas, wo Sie vielleicht sagen, ja, darüber denken wir in Zukunft jetzt noch nach?
Eigentlich von Ihnen nur mal konkret zu hören, wofür Sie gerne Steuern zahlen, das einfach an den konkreten Beispielen, die Sie täglich erleben in Ihrer Gemeinde.
Ich persönlich?
Ja.
Mhm. Also grundsätzlich aus meiner Vergangenheit weiß ich, ich zahle Ihnen gerne meine Steuern, dem Finanzminister. Also wenn man so wie ich oder so wie wir in einem umfassenden Blick sieht, welche Leistungen dieser Staat erbringt, ob das die Straße ist, auf der ich fahren kann, ob es die Schiene ist, auf der ich mobil sein kann, ob es öffentliche Mobilität ist, ob es der Kindergarten, den ich überwiegend schon gratis überall habe, ist, also verschiedenste Leistungen, zahle ich gerne Steuern. Ich verdiene sehr gut, ich zahle viel Steuern, aber ich zahle auch diese viel Steuern sehr gerne, weil ich weiß, und das ist das Nächste noch, dass verantwortungsvolle Personen und Persönlichkeiten, auch wenn es manchmal um einen Kompromiss geht, aber immer wieder darum ringen, diesen Staat bestmöglich zu organisieren. Und ich nehme es für uns in Anspruch, dass wir das auf der Gemeindeebene im Sinne dieser Gemeinschaft auch tagtäglich bestmöglich machen, die Kolleginnen und Kollegen sich da draußen dauernd bemühen und insofern zahle ich gerne Steuern für diese Gemeinschaft Österreich und für diese Gemeinschaft in den Gemeinden.
Da sind wir in einem Boot sozusagen.
Herr Finanzminister, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr ausführliche Gespräch, auch für dieses grundsätzliche Gespräch in unserem Podcast Amtsgeheimnisse und vielleicht waren für den einen oder anderen, der hier zuhört, auch das eine oder andere kleine Geheimnis unter Anführungszeichen dabei. Ich wünsche Ihnen persönlich auch alles Gute, vor allem viel Gesundheit. Manchmal wünscht man das ein bisschen so oberflächlich. Ich wünsche es Ihnen von Herzen und allen, die vielleicht gerade in einer Krankheit stecken und sich auf ein gutes Gesundheitssystem in Österreich dafür verlassen können. Herzlichen Dank fürs Kommen heute und das war's mit einer Folge unseres Podcasts Amtsgeheimnisse und demnächst gibt's wieder eine spannende, sehr spannende Ausgabe dieses Formats. Dankeschön.
Danke für das Gespräch.
Das war die heutige Folge von Amtsgeheimnisse, der Gemeindebund-Podcast. Von und mit Präsident Johannes Pressel. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und verpasst keine neuen Geschichten und Hintergrundinformationen mehr. Besucht auch unsere Website gemeindebund.at, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zur nächsten Folge von Amtsgeheimnisse, der Gemeindebund-Podcast.